Raum, wie verändert er sich im Laufe der Zeit, wem gehört er, der öffentliche Raum, und wie können wir ihn uns zurückerobern. Kurz zu Ihrer Person ein paar Worte. Elfriede Müller ist Historikerin, Literaturwissenschaftlerin, Buchhändlerin und Verlagskauffrau, 1957 in Mainz geboren und aufgewachsen. Sie hat einige Jahre in Paris gewohnt und war dort im Kunstbuchhandel tätig, bevor sie nach Freiburg kam und hier studierte. Nach dem Studium ging sie 1993 nach Berlin, wo sie auch heute noch wohnt. Sie ist dort seit 1994 Beauftragte für Kunst im öffentlichen Raum. Als Redakteurin arbeitet sie mit einer Zeitschrift Kunst statt Stadtkunst, die von dem Kulturwerk des Berufsverbandes Bildender Künstler herausgegeben wird. Die Zeitschrift erscheint einmal im Jahr. Sie informiert über Projekte und Aktivitäten des Büros für Kunst im öffentlichen Raum und nimmt an kunsttheoretischen Debatten teil, die in dem öffentlichen Raum zum Thema haben. Darüber hinaus ist Elfriede Müller in der Jurifix-Initiative Berlin aktiv, einer Gruppe, die Vortragsreihen zu Kritik von Herrschaft, Ausbeutung und Unmündigkeit organisiert und damit eine Plattform bilden will für Diskussionen und Theoriebildungen innerhalb der radikalen Linken. Im Verlag Unrast publiziert Jurifix zudem eine Theoriereihe, in der vorwiegend fremdsprachige Autoren veröffentlicht werden. Elfriede Müller hat zudem einige Bücher herausgebracht, mit Thomas Flier zusammen beispielsweise veröffentlichte sie zwei Bücher, einmal 2009 vom kritischen Gebrauch der Erinnerungen und 2010 das Buch Osteuropa, Schlachtfelder der Erinnerungen. Im Verlag Assoziation A ist sie maßgeblich an der Reihe Noir beteiligt und hat hier 5 sozialkritische Kriminalromane herausgebracht und teilweise auch vom Französischen ins Deutsche übersetzt. Die Bücher findet ihr alle, oder nicht alle, eine Auswahl der Bücher findet ihr auch vorne am Büchertisch des Just Fritz. Ja, und nun freuen wir uns auf einen ganz spannenden Vortrag zum Thema Wem gehört der öffentliche Raum für eine Rückeroberung der...
Ja, vielen Dank, Elke. Für die ausführliche und charmante Vorstellung. Auch ich freue mich sehr, in Freiburg zu sein. Mir geht's wie Susi. Ich habe hier eine sehr schöne Zeit verbracht. Ich habe hier 6 Jahre gelebt, Politik gemacht, studiert, Freundschaften geschlossen. Und deswegen ist es mir ein Vergnügen, heute hier eingeladen zu sein. Ich spreche in das Mikrofon. Mehr, dann muss man das regeln. Dankeschön. Gibt es da vielleicht ein Ein- oder Ausschalter? Ist besser? Also ist das zweite Mikrofon, nehme ich an. Okay. Gut. Wie der Rest unserer Gesellschaften, so hat sich der öffentliche Raum in den letzten Jahrzehnten rasant verändert und wurde einem starken Bedeutungswandel unterzogen. Da sich die Menschen heute aus dem öffentlichen Leben zurückziehen, wie wir auch bei Susanne Frank sehr ausführlich hören konnten, die öffentlichen Räume, die Respublika, ihre Funktion verlieren durch Vandalismus oder Privatisierung, erhält die Auseinandersetzung um den öffentlichen Raum noch ein kämpferisches Moment dazu, nämlich ihn als öffentlichen zu behaupten und zurückzuerobern. Das heißt, seine demokratische und kreative Politisierung zu betreiben. Im Folgenden werde ich versuchen, den öffentlichen Raum idealtypisch zu definieren, seinen aktuellen Zustand zu beschreiben, wie sein historisches Werden, und dann insbesondere auf die Theorie der situationistischen Internationale des unitären Urbanismus eingehen und seine radikale Kritik konsumorientierter Stadtveränderungen. Denn darin scheint mir ein Potenzial zur Rückeroberung des öffentlichen Raumes zu liegen. Ich mache das alle in 7 Punkten und versuche, es in 30 Minuten fertig zu kriegen. Erstens die Definition. Die Gestaltung und Ausprägung von öffentlichen Räumen hat für die Lebensqualität in Städten eine entscheidende Bedeutung. Neben ihren Funktionen für Verkehr, Wirtschaft und Erholung sind öffentliche Räume Orte des sozialen Austausches. Sie dienen nicht nur der Orientierung, der Repräsentanz und der Identifikation der Citoyens, sondern sind auch ein Ort der Integration und Begegnung, an dem verschiedene gesellschaftliche Gruppen zusammenkommen. Im öffentlichen Raum der Stadt sind alle Öffentlichkeiten durchmischt, aus einer Vielzahl von Teilöffentlichkeiten mit unterschiedlichen Erwartungen, Bildungsniveaus und Interessen zusammengesetzt. Die europäische Stadt wird nach wie vor durch den öffentlichen Raum definiert. Dabei sind die sozialen und ästhetischen Qualitäten ihrer öffentlichen Räume oft wichtiger als ihre topografischen Eigenarten. Die öffentlichen Räume einer Stadt, strukturiert durch ihren Grundriss, bewahren ihre Geschichte und sind eine Art physisches Gedächtnis der Stadt und damit Teil des kollektiven Gedächtnisses ihrer Bewohner. Sie sind auch Orte von Erinnerungen und Geschichten, die sich zum Bild einer Stadt verdichten. Ich stelle für den heutigen Tag folgende Definition des öffentlichen Raums zur Diskussion. Ein Raum, der jederzeit uneingeschränkt zugänglich für alle Bewohnerinnen und Besucherinnen ist, mit unterschiedlichen räumlichen Situationen und Gestaltungsformen, Gebrauchsweisen und Aneignungsmöglichkeiten, Dimensionen und Strukturen. Die Nutzung des öffentlichen Raums ist stets im Kontext benachbarter und alternativ verfügbarer Räume zu sehen. Es ist auch festzuhalten, dass es so etwas wie einen neutralen Raum nicht gibt. Jeder Raum unterliegt vielen Begehren, die in die Realität umgesetzt werden wollen. So lässt sich heute der öffentliche Raum als Prozess begreifen, innerhalb dessen sich Raum und Sozialfiguren korrespondierend verändern. Seine Rolle, Funktion und tatsächliche Nutzung unterliegen gesellschaftlichen Transformationsprozessen. Seit Alexander Mitscherlichs Die Unwirtlichkeit unserer Städte wissen wir auch, dass der umgebende Raum das menschliche Verhalten beeinflusst. Der Begriff öffentlich drückt die Totalität des Lebens, der Arbeit, der Gebäude, der Straßen, der Geschäfte, Büros und Fabriken aus, in denen sich die Menschen bewegen und in denen sie leben. Also alles, was sich in der Öffentlichkeit befindet und was ihr gehört. Auch wenn das nicht immer den aktuellen Eigentumsverhältnissen entspricht. Öffentlicher Raum ist eigentlich politisch, aber nur dann, wenn die Menschen ihn nutzen. Raum ist keine innere Erfahrung, man findet dort die Spuren der Menschen. Im sozialen Raum werden sie ein wesentlicher Teil seines Inhalts. So ist der öffentliche Raum auch als ein Geflecht von beweglichen Elementen zu begreifen. In Die zweckentfremdete Stadt beschreibt der Architekt und Stadtplaner Andreas Feldkeller, dass Städte und dabei insbesondere ihre öffentlichen Räume immer stärker umgeformt und umdefiniert werden, dass der moderne Städtebau und der Zerfall der Gesellschaft in einem direkten Zusammenhang stehen. Die Städte würden immer glatter und farbenfroher, wenn sich gleichzeitig Individualisierung und Ausgrenzung ausbreite. Die öffentlichen Räume werden ihm zufolge nicht mehr genutzt, weil sich die Bewohner hier nicht mehr als Citoyens und Vertreterinnen öffentlicher Belange begegnen könnten. Zweitens, jetzige Zustandsbeschreibung. Die Frage ist, ob der öffentliche Raum von heute und die Respublika nach und nach unter der wahren Gesellschaft begraben worden sind, unter Verkehrsflächen, Fußgängerzonen und Stadtdesign-Kitsch. Mit immer neuen Großprojekten wird eine geschützte und private Öffentlichkeit für eine konsum- und freizeitorientierte Klientel gebaut und damit eine neue Form der Öffentlichkeit bereitgestellt. Dieses separiert und segregiert, weil sie von privaten Investoren finanziert, gestaltet, kontrolliert und ausgewechselt wird. Schon Walter Benjamin warnte im Passagenwerk im Zusammenhang mit der zunehmenden gesellschaftlichen Mobilität von einem Schock über das Verschwinden des öffentlichen Raums. Mit der Orientierung des Stadtraums auf den Konsum hätte der Stadtraum als Aufenthaltsort der Menschen ausgedient. Aus dem Theatrum Mundi werde ein Theatrum Consumendi. Die Konsumenten werden an öffentlichen Plätzen kaum noch von gesellschaftlicher Realität behelligt und können sich der Illusion unbegrenzter Freiheit und passiven Konsum widmen. Es sollte auch zu denken geben, dass die Malls und Unterhaltungszentren eine bestimmte Art von Öffentlichkeit produzieren, die sich am Klischee der Kleinstädte orientiert. Keine Gewalt, keine Obdachlosen, keine Bettler. Die Architektur bindet die Menschen nicht mehr ein in die kollektive Gestaltungsidee oder gar eine gesellschaftliche Utopie. Öffentliche Plätze, wie zum Beispiel der Potsdamer Platz in Berlin, vermitteln ein historisches und gesellschaftliches Vakuum. Dieses Schweigen der Öffentlichkeit wird überspielt von gestalterischen Spielereien, Stadtmöblierung und riesigen Werbeflächen und manchmal einer beliebigen Skulptur. Der heutige öffentliche Raum ist von einem inhaltsreich und architektonisch qualitätsvoll gestalteten, kulturelle Identität vermittelten Ort des Austauschs weit entfernt. Der ehemalige Senatsbaudirektor Berlins, Hans Stimmern, hatte schon vor Jahren darauf hingewiesen, dass Passagen und Einkaufszentren die Straße entwerten und auf ihre reine Verkehrsfunktion reduzieren und der öffentliche Raum von der Stadt direkt in die Gebäude geleitet werde und damit privatisiert. Verhindern können oder wollen hat er es nicht. So schritt der Funktionsverlust des öffentlichen Raumes voran, denn es gelingt ihm mit den schwachen Mitteln kaum, mit den privatisierten Bereichen zu konkurrieren. Häufig wird er hässlich und unattraktiv zum Rückzugsort für ausgeschlossene Bevölkerungsgruppen. Doch je unattraktiver der klassische Stadtraum wird, desto eher wird er gemieden, desto größer wird die Nachfrage nach geschützten, geschlossenen oder inszenierten öffentlichen Räumen. Drittens, zur Geschichte des öffentlichen Raums. Das Thema hat vielfältige Stadtentwicklungs- als auch sozialpolitische Dimensionen. Historisch gesehen geht der Begriff des öffentlichen Raums als Teil und oft auch Synonym der Öffentlichkeit auf die frühe Neuzeit zurück, als sich die bürgerliche Öffentlichkeit aus ihrer feudalistischen Form befreite. Dabei ging es auch um die Trennung von privat und öffentlich. Öffentlich sind die Belange, die alle betreffen und gesellschaftlich zu regeln sind, während der private Bereich dem gesellschaftlichen Zugriff entzogen war. Der öffentliche Raum stellte dabei das Bindeglied zwischen öffentlich und privat dar. Seit dem 16. Jahrhundert stellte die bürgerliche Gesellschaft der Gewalt des Staates die öffentliche Meinung gegenüber. Diese Trennung von Staat und Gesellschaft, öffentlichem und privaten, wurde zur Grundlage bürgerlicher Öffentlichkeit. In seinem Standardwerk Strukturwandel der Öffentlichkeit kritisierte Jürgen Habermas die entpolitisierte Öffentlichkeit der Adenauer-Ära in Westdeutschland, während die 68er-Bewegung eine Repolitisierung der Öffentlichkeit einforderte. In der DDR waren die Öffentlichkeit und der öffentliche Raum nicht eigentlich entpolitisiert, aber ideologisch überfrachtet und politisiert im Sinne von staatlicher Repräsentanz. Bereits in den 60er Jahren haben die Situationisten, die Situationistische Internationale gründete sich 1957, mit der Wahrnehmung von Stadt beschäftigt und haben konstatiert, dass Stadt von unterschiedlichen Bewohnern jeweils auch unterschiedlich empfunden wird. Logisch. Orientierungspunkte seien Orte innerhalb der Stadt, welche losgelöst voneinander ein Netz aus Beziehungen aufspannen. Die Verbindungen zwischen diesen Markierungen werden hingegen nicht empfunden, sondern definieren sich über ihre Entfernung, über Mobilität und Zeit. Bezogen auf das Verständnis von Stadträumen bedeutet dies, dass das Bild der Stadt kein geschlossenes Ganzes, keine Kompaktheit mehr darstellt, sondern dass jeder in seiner eigenen Stadtkarte agiert, in Abhängigkeit vom individuellen Aktionsradius. Der Stadtraum ist nicht mehr homogen, sondern er besteht aus einer Vielzahl unterschiedlicher Räume als Abbild einer Gesellschaft mit vielschichtigen Bedürfnissen, sodass von einer Stadt zugleich unterschiedliche Bilder existieren können. Das Manifest für die Umgestaltung des urbanen Raums durch partizipatorische Spiele, Darbietungen und durch die Konstruktion von Situationen wird heute von vielen Künstlerinnen und Künstlern in die Tat umgesetzt, auch um damit den öffentlichen Raum wiederzugewinnen und zu verteidigen. Ich gehe darauf jetzt nicht näher ein, sondern komme dann nachher noch darauf zurück, weil wir sind ja jetzt bei der Geschichte des öffentlichen Raumes, gerade bei den 60er Jahren. Je mehr sich der Staat infolge leerer Kassen auf seine Kernaufgaben zurückzieht, zieht er sich auch aus dem öffentlichen Raum zurück. Dieser verfiel seit den 70er Jahren zusehends. Der Prozess der Verwahrlosung und Zerstörung schien kaum mehr aufzuhalten. Seit Beginn der 80er Jahre wird unter Architektinnen, Stadtplanerinnen, Soziologinnen und Politikerinnen immer wieder die Zukunft der Stadt beschwört. Die angebliche Auflösung der Zentren, der Verlust der Urbanität und die Verdrängung von natürlichen Aufenthaltsräumen. Jedenfalls stellen seit dieser Zeit Privatisierung und Kommerzialisierung eine ernstzunehmende Bedrohung des öffentlichen Raumes dar. Seit Beginn der 90er Jahre registrieren viele europäische Städte einen massiven Rückgang baulicher Entwicklungen. Besonders deutlich wirkt sich diese Veränderungen in den Städten Ostdeutschlands aus. Ich glaube, hier kennen Sie das weniger. Das traditionelle Bild der Stadt hat sich dabei grundlegend verändert. Es ist geprägt von Leerstand, Abriss, Brachflächen, fehlendem Nutzungszusammenhang und dem Phänomen der Schrumpfung. Dagegen entwickelte sich parallel eine Privatisierung der urbanen Zentren. Ganze Stadtteile wurden nach Firmen benannt. Internationale Großkonzerne bestimmen das Erscheinungsbild von Stadtentwicklung und Architektur. Das Musterbeispiel haben wir natürlich in Berlin, den schon erwähnten Potsdamer Platz, der von wenigen Labels dominiert wird und an passender und unpassender Stelle von Kunst geschmückt wird, die selbstredend ohne demokratische Auswahlverfahren dahin gelangt ist. Die Deregulierung städtischer Verhältnisse führte dazu, dass Stadtentwicklung mehr und mehr in den Händen neuer, global agierender, privatwirtschaftlicher Akteure liegt. Städtische Leistungen und Angebote nach und nach privatisiert werden, sich weltweit ein neues Modell der Urban Governance herausbildet, das auch eine Selbstaktivierung der Stadtbewohnerinnen einfordert. Entscheidend dabei ist, dass ein Verlust an planerischen und regulierenden Ansätzen festzustellen ist. Es sind bereits neue Formen von Stadt entstanden, die mit den herkömmlichen Planungsinstrumenten kaum mehr zu steuern scheinen. Denn sich verändernde gesellschaftliche Bedürfnisse bewirken gleichzeitig einen stetigen Erneuerungsprozess urbaner Räume. Wenn der traditionelle öffentliche Raum noch durch Stabilität charakterisiert war, sind die heutigen Anforderungen räumliche Variabilität, funktionale Indeterminiertheit und Neutralität. Über 1 Million Menschen ziehen jeden dritten Tag in die Stadt, vor allem in die Südostasiens und Südamerikas. Nordamerikanische Städte dehnen sich zwar weiter aus, werden aber zur gleichen Zeit teilweise in abgesperrten Gebieten zusammengefasst. So sind die abgesperrten Gebiete und die Barackensiedlungen die am schnellsten wachsenden Erscheinungsformen der modernen Stadt. In beiden Fällen handelt es sich dabei nicht um öffentliche, sondern um private Räume. Auch wenn es in den Favelas, Varios oder Barackensiedlungen, wie sie genannt werden, öffentlichen Raum gibt, so wird dieser privat ausgehandelt und lässt Institutionen bzw. Unternehmen meistens außen vor. In den abgesperrten Gebieten, den Gated Communities, wo die Menschen freiwillig hinziehen, 8 Millionen Nordamerikaner leben hinter Mauern. Auch in Südafrika nimmt diese Lebensform rasant zu, wie in Südamerika und Russland, wird der öffentliche Raum streng kontrolliert und dient nicht der Meinungsäußerung. Ein Beispiel wären zum Beispiel die Eingangstore, die zu diesen Communities führen. Ich komme zu viertens, öffentlicher Raum und Öffentlichkeit. Öffentliche Räume suggerieren oft nur noch Öffentlichkeit. Die Privatisierung konkretisiert sich in den weltweit gleichen Shopping-Malls, den Gated Communities und dem New Urbanism. Diese künstlichen Welten sind ganz dem Event und der Kulturindustrie als Kaufstimulation gewidmet. Die Erlebnis- und Konsumgesellschaft oder exakter, wie Guy Debord sie bezeichnete, die Gesellschaft des Spektakels, übt, wie wir in Berlin erleben können, zusätzlichen Druck auf die gesamtgesellschaftliche Funktion des öffentlichen Raumes aus. Dabei entsteht eine Verlagerung von Verantwortung und Besitzverhältnis, dem Politik und Gesellschaft Konzepte entgegensetzen müssen. Ob die einheitliche und homogene Stadt jemals existiert hat, sei dahingestellt. Die heutige Stadt, wie am Beispiel von Berlin sehr gut demonstrierbar ist, ist fragmentiert und zersplittert, wie die gesamte Öffentlichkeit. Stadtraum ist nicht mehr als Kontinuum erfahrbar. Jeweils ist der öffentliche Raum nicht mehr das, was er einmal war. Man könnte ihn als eine Fluchtlinie bezeichnen, denn er ist schwer zu finden. Die postindustrielle Stadt ist ein artzentrisches, heterogenes, plurales Netz, das weniger durch seine Utopie als durch Ordnungsräume gekennzeichnet ist. Fünftens, Tendenzen aktueller Politik im öffentlichen Raum. Angesichts dieser Tendenzen führten das Bundesministerium für Verkehr, Bau- und Wohnungswesen und das Bundesamt für Bauwesen und Raumordnung 2003 ein Forschungsvorhaben zum öffentlichen Raum durch. Die Fragestellungen richteten sich auf den Zustand und die Entwicklung des öffentlichen Raums mit besonderer Beachtung der Bedeutung ihrer Privatisierung. Es ging dabei um nichts weniger als die Dimensionen sozial, politisch, wirtschaftlich, ökologisch und kulturell. Ein Ergebnis davon war, dass die öffentlichen Räume nach wie vor zur öffentlichen Planung gehören, auch wenn dies nicht allen klar ist. Viele Nutzerinnen öffentlicher Räume halten auch Einkaufsflächen und die dazugehörigen Außenräume für öffentlich, da in unserer spätkapitalistischen Gegenwart kaum mehr zwischen Konsumenten und Citoyen zu unterscheiden ist. Beziehungsweise man erst als Konsumentin vollwertiger Citoyen wird. Die berühmte Frage der gesellschaftlichen Teilhabe lässt sich auch am öffentlichen Raum ablesen. Interessant an dieser Studie ist, dass sich die Analysen der Praktikerinnen von denen der Literatur stark unterscheiden. Während die Literatur von Funktionsverlust und Entleerung der öffentlichen Räume zu berichten weiß, klagen die Praktikerinnen von starker Inanspruchnahme und Übernutzung. Doch wird der Raum nicht unbedingt von gesellschaftlichen Angelegenheiten in Anspruch genommen, sondern viel eher von kommerziell geförderten Sportevents, Autoverkehr, Eislaufbahnen, Modemessen und Ähnlichem. Auch wenn er besetzt ist, so wird er doch seiner eigentlichen gesellschaftlichen Funktion entleert. Auch wenn die Mitarbeiterinnen der Verwaltungen eine Genehmigung nach der anderen erteilen müssen. Festgestellt wurde auch, dass die Übertragung öffentlicher Flächen in private Regie Ausnahmefälle darstellen. Selbst in Berlin am Potsdamer Platz wurde die Fläche vor dem Casino, die seit der Wende der Verwaltung des Daimler-Chrysler-Konzerns unterstellt war, wieder in die Verwaltung des Bezirks überführt. Was jedoch zugenommen hat, ist das Angebot privater Flächen für öffentliche Nutzungen. Konsum- und kulturindustrielle Freizeitaktivitäten finden mittlerweile genauso auf öffentlichen wie auf privat bewirtschafteten Flächen statt. Im Rahmen der Übertragung öffentlicher Aufgaben an private Unternehmen, auch als Privatisierung bzw. Kommerzialisierung bezeichnet, gehören auch die gewerblichen Sondernutzungen auf öffentlichen Flächen von Gastronomie, Public Viewing, künstlichen Skipisten und so weiter. Gerade die Kommunen sehen eine große Gefahr in der Auslagerung öffentlicher Aufgaben in den privatwirtschaftlichen Bereich, wie zum Beispiel bei der Pflege öffentlicher Räume. Grundsätzlich kann festgehalten werden, dass der Druck zur Verwertung auch vor dem öffentlichen Raum nicht Halt macht und diesen zum Standortfaktor degradiert. Wenn der öffentliche Raum die Bühne für soziale, politische und ökonomische Aktivitäten der Städte ist, dann dominiert zurzeit eindeutig die Ökonomie das Geschehen. Nun hat die globale Finanzkrise Städte und Kommunen zugesetzt und damit steigt die Bedrohung des öffentlichen Raums weiter. Die unternehmerische Stadtpolitik strebt zusehends eine Aufwertung innerstädtischer Stadtteile an. Das haben wir auch bei einem Vortrag von Susanne Frank gehört. Und ich glaube auch André Holm hat gestern Abend darüber gesprochen. Doch haben sich gegen diesen Prozess in vielen Städten, wie zum Beispiel Hamburg oder Stuttgart, Initiativen gegründet, die gegen Gentrifizierung und Privatisierung aufbegehren. In Hamburg wurde dadurch der Rücklauf des historischen Gängeviertels durch die Stadt erreicht und soziale Erhaltungsverordnungen in einigen Brennpunkten. Ein anderer weiterer Punkt ist die zunehmende Entmischung der Städte, was viel mit Stadtstruktur und auch mit Migration und Integration zu tun hat. Es gibt Viertel, in denen sich Migrantinnen und einheimische Verlierer mischen. Für diese Phänomene interessiert sich die neoliberale Politik allerhöchstens unter dem Sicherheitsaspekt und reagiert darauf mit zunehmender Repression, statt die Selbstorganisation der Bewohnerinnen zu fördern. Die Trennung der Milieus ist dabei das eine Problem, die Verarmung der Quartiere wahrscheinlich das größere. Manche Viertel, bereits erwähnt, Prenzlberg und so weiter, haben sich zum alternativ-bürgerlichen Wohlfühlviertel gemausert, während anderswo die selektive Abwanderung von Besserverdienenden die homogenen Viertel hervorbringt, aus denen die meisten Städte heute bestehen. Auch die berühmte Kreuzberger Mischung ist längst auf dem Weg dahin, wenn wir uns die Karlofts am Paul-Linke-Ufer betrachten. Sicherheit wurde in den letzten Jahrzehnten auch mehr und mehr ein Politikum im öffentlichen Raum. Obgleich die Gefahr, Opfer krimineller Handlungen zu werden, abgenommen hat, im Gegensatz zum Unsicherheitsgefühl der Bevölkerung. Statt besserer Erleuchtung der öffentlichen Flächen kommt es häufig zu Videoüberwachung und der verbliebene öffentliche Raum wird politisch instrumentalisiert. Uniformierte Wachdienste haben bereits Einzug in den öffentlichen Raum gehalten, ob vor den Einkaufszentren oder den Straßen von Prenzlau, wo es einen privaten Sicherheitsdienst gibt, der die Polizei ersetzt. Doch gibt es auch die sogenannten Graubereiche, wo sich private und staatliche Sicherheitsdienste auf unangenehme Art einigen. Dieser Einzug des Privaten in den öffentlichen Raum führt auch zum Verkümmern informeller Regelmechanismen. Die Stadtentwicklungspolitik der meisten Großstädte arbeitet auf den Zerfall der Quartiere in Arm und Reich hin. Townhouses, Lofts und die neue sogenannte urbanen Quartiere entstehen in den meisten deutschen Städten, viele davon auf ehemals öffentlichen Flächen. Der Verkauf der innerstädtischen Filetgrundstücke soll Geld in die Kassen der Kommunen bringen. und die neuen Viertel eine Alternative zum Wegzug aufs Land bieten. Diese Politik führt insgesamt zur Abschottung und fügt sich dem Trend des Marktes, der bekanntlich nichts regelt. Jetzt komme ich zum sechsten Punkt. Und zwar zum unitären Urbanismus der Situationisten. Das Individuum in die Isolation der Privatheit gedrängt, so Guy Debord in die Gesellschaft des Spektakels von 1967, entwickle ein starkes Bedürfnis nach einem ritualisierten, inszenierten Spektakel. Die Stadt wurde so zur Bühne für das Kapital umgestaltet, wo das gesellschaftliche Leben als Show inszeniert werde, die alle zu passiven Beobachtern mache, zu Konsumenten ihrer Entfremdung von dem eigenen Begehren, den Worten und Wünschen. Urbanes Leben in den Zentren beschränkt sich mehr und mehr auf Verkauf und Konsum, auf Vergnügen und Kulturindustrie. Dieses reibungslos funktionierende Spektakel der Stadtmaschine soll sabotiert und die Routinen der Wahrnehmung untergraben werden. Guy Debord gestaltete Karten, in der die Stadt zur Collage frei kombinierbarer Schnipsel unterschiedlicher Pläne wird. Ein anderer Mitbegründer der Situationistischen Internationale, Constant, nutzte in den 60er Jahren Stadtpläne von Amsterdam, Brüssel und Paris, um eine Vision der zukünftigen Stadt darzustellen. Sein New Babylon organisiert sich entlang von Kontakten, Beziehungen und Informationsflüssen. Scheinbar objektive Strukturen wie Zentrum und Peripherie verlieren ihre Bedeutung. Die territoriale Integrität, mit der sich Staaten, Städte und Bezirke entwickelt haben, löst sich in den subjektiven und partikularen Interessen auf. Der unitäre Urbanismus zielte insgesamt auf eine kreative Neukonzeption der Stadt als politisches Gesamtkunstwerk, als Negation und Realisierung von Kunst in einem. Neue Formen des Begehrens sind dabei aufs Engste an neue Alltagsträume gebunden. Ziel war eine konsequente Hinwendung zum Alltag. In einer systematischen und spielerischen Transformation des alltäglichen Raums wird das Bauen zu einer politischen Praxis auf der Ebene des Individuums. Dem unitären Urbanismus legt die Konstruktion von Situationen nicht die Architektur zugrunde. Er wird nicht als Doktrin verstanden, sondern als umfassende Urbanismuskritik, die von erstaunlicher Aktualität ist. Ich zitiere: Der Fortschritt der Architektur sollte vielmehr in der Herstellung von aufregenden Situationen als in der von aufregenden Formen liegen. Und die Experimente, die die Architektur damit anstellt, werden zu unbekannten Formen führen. Zitat Ende. Diese neue Architektur soll die vorherrschenden Zeit- und Raumkonzeptionen transformieren. Eine Architektur schaffen, die sowohl Wissen vermittelt, als auch Handlungsmöglichkeiten im öffentlichen Raum eröffnet. Sie knüpfen dabei beim nicht-teleologischen Spaziergang des Flaneurs aus dem 19. Jahrhundert an und an den späteren Formen des surrealistischen Bummelns. Damit zielen sie auf die verloren gegangene menschliche Erfahrung, die wieder im Raum dokumentiert werden soll. Dieses Umherschweifen soll durch Zweckentfremdung, Détournement im Französischen, und aus dem Kontextreißen geschehen und Spiel und Ernst einer zukünftigen freien Gesellschaft ausdrücken. Die Situationistische Internationale fasste Megastrukturen ins Auge, die mit gewaltigen Trägerstrukturen den Menschen Rahmen zur Verfügung stellen, innerhalb derer sie ihre eigenen Umgebungen schaffen können. Das Motto lautete: Eine andere Stadt für ein anderes Leben. Die Architektur des 20. Jahrhunderts schätzten sie als die Festigung der Macht der Hausmanns ein. Hausmann war der Bauherr von Paris nach der Pariser Kommune. Die Isolation der Untertanen und die Verschanzung der Machthaber. So kenne der moderne Mensch des Kapitalismus nur noch eine Pflicht, die zu konsumieren. Die Kritik des Urbanismus diente den Situationisten als Erkundungsstrategie der Gegenhegemonie der Citoyens, die in den Räumen der Stadt mehr wollen als nur konsumieren und die spielerische Umfunktionierung des Stadtraums anstrebten. Die ganze Städteplanung ist nur ein Betätigungsfeld für die Werbung und die Propaganda einer Gesellschaft, das heißt die Organisation der Teilnahme an einer Sache, an der man unmöglich teilhaben kann. Man wohnt in der Hierarchie. So das Manifest. In der Tradition der Situationisten agieren diverse politische Künstlergruppen, wie zum Beispiel Grupo de Arte Callejero aus Argentinien, die mit ihrer militanten Kartenpraxis die Adressen von nie zur Rechenschaft gezogenen Massenmördern aus der Zeit der Diktatur markieren und die Bevölkerung einzelner Stadtteile damit für politische Aktionen mobilisieren. Oder das Kartierungsprojekt der Künstlerin Michaela Melian, die im Rahmen eines Kunstwettbewerbs der Stadt München zu Opfer des Nationalsozialismus neue Formen des Erinnerns und Gedenken 2008 das virtuelle Denkmal Memory Loops entwickelt hat, wo über eine Website zu 100 Adressen und Orten in München Berichte aus der Zeit in kurzen Audioloops abgerufen werden können. Zitate aus Zeitungsartikeln, Radiomeldungen, Ausschnitte aus Briefen und Notizen führen in den beklemmenden Alltag des Nationalsozialismus. Oder die Sans-Papier-Bewegung in Frankreich, die ebenso durch Karten Dinge sichtbar macht, wie die zentralen Monumente des französischen Imperialismus. Die Achse der Macht, l'axe du pouvoir, die von der Bewegung symbolisch durchkreuzt und von Demonstrationen umzingelt wird. Das künstlerische Mapping ist in den letzten Jahren eine Analysetechnik der strategischen Repräsentation geworden. Gegen den Masterplan der Moderne hat sich eine nicht mehr überschaubare Vielfalt von Ausdrucksformen eingenistet. Die Urbanität von innen heraus neu definieren, ein wenig so, wie die Situationisten in ihren Abschweifungen die Stadt von morgen erlaufen und erdacht haben. Ich komme zum letzten Punkt, zum Ausblick. Wir haben gesehen, dass im öffentlichen Raum sich ein gesellschaftlicher Zustand konzentriert, der einige Fragen aufwirft, die mir spannend erscheinen würden, heute zu diskutieren. Wir können aber auch andere diskutieren. Ich werde sie trotzdem am Schluss noch nennen und dann noch meine 8 Bildchen zeigen, die ich mitgebracht habe. Wie lassen sich über den öffentlichen Raum städtische Strukturen verbinden und wie können diese markiert gekennzeichnet werden? Wie können sich die verschiedenen Bevölkerungsgruppen einer Stadt den öffentlichen Raum aneignen, wieder aneignen? Oder die Frage von Bertolt Brecht in Coole Wampe, wem gehört die Welt? Ist der öffentliche Raum ökonomisch messbar? Soll er überhaupt ökonomisch messbar sein und verwertet werden? Wer entscheidet über die Investitionen im öffentlichen Raum? Wie könnte das anders geregelt werden? Wie kann die Gestaltung und Wiedergewinnung des öffentlichen Raums zur Demokratisierung unserer gesellschaftlichen beitragen? Und wie können wir eine Reorganisation der Städte erreichen, in der wir selbst bestimmen, in welcher Architektur und welchen Räumen wir wie leben wollen? Das ist soweit der Vortrag. Jetzt werde ich noch mal die Bildchen zeigen.